Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Willkommen und hallo. Schön, dass Sie sich zu uns gesellt haben hier bei Plus 1. Und ich werde nicht lange fackeln und Ihnen direkt meinen Lieblingsgast, meinen Plus 1 heute vorstellen. Es ist mein Freund Elias.
Hallo Elias. Hallo Utz.
Elias Ahrens, du bist, ich muss dich den anderen Herrschaften vorstellen, Schauspieler. Schon seit längerem vor allem hier in Berlin im Ensemble des Deutschen Theater tätig.
Ja.
Du gehst nach dieser Plus 1 auch direkt zur Probe.
Richtig.
Schön, dass du noch Zeit für uns hattest. Wir werden heute in der Geschichte der Woche tiefer in das Leben eines Mitarbeiters, so viel kann ich vielleicht schon mal verraten, der Staatssicherheit eintauchen. Gerd Reinecke, der fing zu Zeiten der DDR natürlich einmal mit tiefer Überzeugung das Richtige zu tun bei der Stasi an.
Wenn ich heute überlege, dass natürlich eine Menge Leute damit befasst sind, wirklich Leuten, sage ich immer, tagtäglich in die Unterhosen zu gucken, da gehört entweder eine besondere Skrupellosigkeit zu oder so, wie es mir wahrscheinlich ging, so ein besonderes, diszipliniertes Verständnis vom Wert dessen, was man da macht. Ne? Nach dem Motto, den Guten tun wir ja nichts, nicht?
Und ja, Gerd Reinickes Zuversicht und Überzeugung gerieten, das kann man vielleicht jetzt auch schon hören, allerdings noch ins Wanken. Wie das passierte und was dann geschah, darüber sprechen wir heute noch. Elias, es ist ein bisschen awkward, dir das so öffentlich zu sagen, aber wir haben uns hier angewöhnt, unsere Lieblingsbesucher, unsere Plus Eins mit einer kleinen Anekdote oder so einer Beschreibung vorzustellen. Und bei dir komme ich nicht umhin, eine besondere Eigenschaft von dir zu erwähnen, und zwar, du bist jemand, du tanzt einfach ganz, ganz wundervoll. Und es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer, auf das öffentliche Kompliment, du tanzt so wundervoll, adäquat zu reagieren. Wir können jetzt ein bisschen lachen zum Beispiel, aber vielleicht können wir doch kurz drüber reden. Vielleicht kann ich dich kurz befragen. Ich lasse selber die Hosen runter. Ich habe selber als kleiner Junge angefangen zu tanzen, habe Hip-Hop-Moves gemacht vor dem Spiegel im Flur meiner Eltern.
Wunderbar.
Um dann im richtigen Moment gangstermäßig sozusagen intakt zu grooven.
Ja, super.
Hast du frühe Erinnerungen an das eigene Tanzen?
Ich habe eine Erinnerung sehr lebhaft auf dem, ich glaube, das war der 40. Geburtstag meiner Eltern.
Deine erste Performance.
Meine erste Performance. Die hatten da so einen Raum gemietet, auch mit Freunden zusammen. Und da lief Musik, viel Musik. Und da kann ich mich erinnern, da gab es so eine Treppe mit Bühne. Und da weiß ich noch, wie ich dann irgendwann auf dieser Treppe stand und unten die ganzen Leute saßen, wahrscheinlich immer noch in Feierlaune. Und da alleine da oben was zum Besten gegeben habe. Und da, was werde ich da gewesen sein? Da war ich wahrscheinlich so 8, sowas.
Guck mal an.
So?
Guck mal an.
Also wurde wahrscheinlich die Saat gesät.
Ja, ich dachte, jetzt erzählst du mir irgendwie, ja, mit 2 habe ich mal irgendwie, sieht man auf dem Video, wie ich so gewippt habe. Aber aha, da war die Saat tatsächlich schon gesät. Weil ja. Ich wollte gerade sagen, tanzt wundervoll. Das ist tatsächlich auch eine Beobachtung, die, glaube ich, nicht nur ich so erfahre, teile. Sondern wenn man mit dir tanzen geht, wir machen das oft im elektronischen Club-Sound-Zusammenhang irgendwie, oder zumindest hin und wieder. Wenn man irgendwo mit dir tanzt, dann kann man sich relativ sicher sein, dass die fremden Leute drumherum bald schon freundliche Bekannte sind. Das wird Schultern geklopft, es wird Hallo gesagt, man tauscht sich aus, man tauscht Drinks. Also du hast da irgendwas sehr Mitreißendes.
Ja. Ja, ich glaube, das ist die Ansteckungsgefahr von Körperenergie, ne? Also da glaube ich stark dran, das ist überhaupt so eine performative Kraft dann, ne? Die wahrscheinlich da zündet.
Die du einfach selber auch so sehr spürst, oder?
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich erlebe das wahnsinnig kommunikativ, würde ich sagen. So, also es ist sicher eine Form von Mitteilungsdrang, aha, die sich über den Körper irgendwie erzählt. Und da kann man, glaube ich, leicht andocken, wenn man es nicht gewohnt ist.
Aber da stichst du wirklich, finde ich, in der Masse der Tänzer auch durchaus raus. Und bei dir ist es irgendwie so, wenn ich probiere, es zu umschreiben. Man kann eigentlich nur daneben liegen, aber wenn ich es probiere. Du bist sehr viel und sehr schnell mit den Beinen unterwegs. Man hat den Eindruck, du schwebst.
Ja.
Und dann kommt obendrauf eigentlich die Kür. Also dann kommen sozusagen, werden Akzente gesetzt.
Genau, ja, ja, gut beschrieben.
Hast du das irgendwie auch mal, so wie ich den Gangster, Anno dazu mal, hast du irgendwann mal Tanzen auch trainiert im Zuge der Schauspielausbildung sicherlich?
In der Schauspielschule, klar. Da hatte ich Bewegungsunterricht bei einer hochkompetenten Dozentin, Fumi Matsuda, so eine 62-jährige Japanerin, die sehr klein war, sehr alt, aber sich bewegt hat wie so eine Mitzwanzigerin und der man mit ihren Beschreibungen nicht wirklich beikommen konnte, sondern man musste halt gucken. Und die hat ganz viel über so Isolationsübungen, hat die so ein Körperverständnis geschult, was, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen hat, so Impulse im Körper, egal wo, wahrzunehmen und durch den Körper zu schicken. Mhm. Und dann haben wir auch ein Tanztheaterprojekt gemacht mal so im dritten Studienjahr. Solche Sachen. Also ich habe da schon, klar, durch die Ausbildung, davor auch schon irgendwie über ein gewisses Interesse.
Ich habe dich auch mal ein Feuer tanzen sehen. Also ja. Du hast quasi den Tanz der Flammen nachgeübt. König Ubu am Deutschen Theater.
Ja.
Wie nähert man sich dem an, ein Feuer tänzerisch darstellen zu wollen?
Also ich weiß noch, die Regieanweisung war ganz einfach vom ungarischen Regisseur Elias, could you do a fire? Could you play fire?
Und dann hast du dich da hingesetzt und gesagt, und na klar,
ich,
oder?
Da habe ich gesagt, na klar. Und also der Trick ist ja einfach, du projizierst die Idee des Feuers, wie du es kennst und siehst, auf deinen Körper.
Ne? Ja.
Von innen auf deinen Körper, auf deine Körpermembran, sage ich mal. Und dann bewegst du dich, denkst eine Bewegung der Flamme aus deinem Körper raus.
Mhm.
Und ich glaube, der Geniestreich war dann natürlich die das Knacken des Feuers.
Das mit, hast du auch so,
mit, ja. mit so Schnippen und Klatschen auf dem Körper.
Und schon wollten die Zuschauer ihr Würstchen drüber hängen.
Genau.
Also es war wirklich sehr, 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 sehr einnehmend und ein authentisches Lagerfeuer.
Ja,
mein Freund Elias auf einmal. Wir sprechen heute noch über einen Tanz, wo man sagen muss, den hat das Leben mit dir aufgeführt, vor gar nicht allzu langer Zeit. Das ging innerhalb kurzer Zeit ganz schön an die Substanz.
Ja.
Und dann auf der anderen, auf einer ganz anderen Ebene, aber gleichzeitig auch auf Wolke 7. Was da mit dir geschehen ist und was das mit dir gemacht hat, darüber sprechen wir hier ein bisschen später. Erstmal sehr schön, dass du da bist.
Mein Name ist Mara und ich komme aus Rostock. Ich verbringe gerade sehr viel Zeit in Prerow. Das ist ein Dorf an der Ostsee. Ich bin schon als kleines Kind sehr viel in Prerow gewesen, dadurch, dass meine Großeltern da wohnen. Ich war jetzt durch die Pandemie sehr viel da, denn ich muss in der Schule nicht vor Ort sein, sondern kann den Schulstoff von zu Hause aus erledigen. Wir waren einen Abend mit meinen besten Freunden am Strand und wir haben uns den Sonnenuntergang angesehen, Pizza gegessen und Musik gehört, natürlich geredet. Wir hatten auch den ganzen Strand für uns. Wenn ich da bin, kann ich einfach abschalten, denke nicht mehr an Schule und die Probleme, die ich vielleicht zu Hause habe. Ich bin einfach zu Hause. Ich habe einfach dieses Gefühl, dass ich einfach wunschlos glücklich bin.
Plus eins. Die Antwort.
Woche für Woche geben wir uns hier Mühe, schlaue Antworten auf nicht ganz so einfache Fragen zu bekommen. Die Fragen kommen zum Teil von Ihnen per Mail. +1@deutschlandradio.de ist die Adresse dafür. Vielleicht haben Sie ja auch schon eine Frage parat daheim. Jetzt machen wir uns, Elias, aber erstmal an die Frage dieser +1. Für die Antwort begrüße ich die Soziologin Julia Hamann in unserer Runde. Soziologin, Freundschaftsforscherin und uns per Leitung jetzt zugeschaltet. Hallo Julia.
Hallo Utz. Hallo Elias.
Hallo Julia.
Wir haben eine Mail von unserer Hörerin Natalie Smith erhalten. Vielen Dank dafür erstmal. Und sie schreibt, man sagt ja, dass Freundschaften sich alle 8 Jahre verändern, also pro Lebensabschnitt neue Freunde dazukommen oder wegfallen. Ich habe das selber so erlebt, beim Abi, nach der Uni und jetzt im Beruf. Und ihre Frage ist, was kann man dagegen tun? Wie pflegt man Freundschaften auch über Grenzen hinaus, damit die stabil bleiben? Wie geht professionelles Networking? Also letzteres würde ich jetzt mal übersetzen mit, wie kann man Freundschaften auch in anspruchsvollen Zeiten beibehalten? Frage an dich, Julia, vielleicht mal ganz an den Anfang gesprungen. Was braucht man denn eigentlich für eine funktionierende Freundschaft?
Das ist leider gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt so ganz grobe Ideen, was Freundschaft ist. Freundschaft ist ja eine total individuelle Beziehungsform und jetzt nicht wie eine Ehe, wo man weiß, okay, ich unterschreibe da was, ich sag ja an der richtigen Stelle und dann ist es das. Das heißt, das ist ganz viel Aushandlung zwischen Freundinnen und Freunden, was genau in die Freundschaft reingehört. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wie man Freundschaften bewahren kann in Zeiten, in denen es komplizierter wird oder in denen man umzieht oder in denen belastende Lebenssituationen vorherrschen, nämlich miteinander zu sprechen und sich gegenseitig zu fragen, bist du eigentlich zufrieden mit dieser Freundschaft? Möchtest du, dass wir uns häufiger hören oder sehen? Möchtest du mehr Geschenke von mir haben? Möchtest du mehr Liebe von mir haben? Also da offen abzufragen, ob die andere Person eigentlich glücklich ist, wie wir es ja auch in vielen anderen Beziehungsformen machen.
Mhm. Stimmt denn diese Theorie oder hast du diese Theorie auch schon mal selber gehört? Alle 8 Jahre ändern sich die Freundschaftskontakte?
Also ich habe die Theorie noch nie gehört. Was ich aber ganz interessant finde an der Frage und an der Erklärung auch der Hörerin, ist, dass sie das ja verbindet mit, und dann war meine Schule zu Ende und dann ist mein Studium, war es glaube ich, oder Ausbildung beendet und dann im Job. Das kann natürlich sein, dass diese 8 Jahre tatsächlich ein Rhythmus sind, in denen sich in zumindest bestimmten Zeiten unseres Lebens wirklich große Brüche ergeben. Und die großen Brüche sind ja häufig entweder mit Umzügen verbunden. Also wenn man sich überlegt, nach der Schule in die Ausbildung ziehen viele Menschen um oder für den ersten Job vielleicht auch oder für den zweiten, dritten, whatsoever. Und das macht es natürlich schwerer, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Und das kennen wir tatsächlich aus der Forschung, dass bestimmte Übergänge in Lebensläufen, dass die dazu führen, dass sich nochmal ganz viel tut im sozialen Umfeld. Also Familiengründung ist häufig so ein Fall, auch wo man vielleicht nicht umzieht, aber sich die Priorisierung innerhalb des Lebens verändert und deswegen natürlich auch Freundschaften anders eingebunden sind.
Elias, du bist in New York geboren, hast da 3, 4, 5 Jahre?
Acht Monate.
Aha, also, oh, immerhin in New York geboren. Das kann man trotzdem mal auf einer Party erwähnen, finde ich. Ja. Dann hast du die meiste Zeit in Zürich gelebt.
Ja.
2009 bist du nach Berlin oder seitdem bist du zumindest Ensemblemitglied am Deutschen Theater hier.
Ja.
Hast du diesen Wandel irgendwie auch mitbekommen in deinen Freundschaften?
Ja, ich habe den ja schon nach dem Abi, würde ich mal sagen, zum ersten Mal erlebt. Allein durch die eigenen Interessen, die sich ja womöglich einfach anders definieren, nach dem Abi oder sich dann, man sich da ja das aussucht, was einen interessiert fürs Leben, darüber ja teilweise auch schon erste Freundschaften halt einfach auseinandergehen, weil sich einfach die Interessen so diametral entgegensetzen.
Ist das was du teilst, Julia, ganz persönlich jetzt mal?
Ja, würde ich auf jeden Fall schon sagen, ne, dass so bestimmte Entscheidungen, die drängen einen ja in ganz konkrete Lebensentwürfe, da hängen ganz viele Dinge mit dran.
Ja.
Das, also was weiß ich, ich habe Soziologie studiert, das Soziologiestudium ist häufig eins, das stark politisiert abläuft, auch dann Freundschaften, die wenig Interesse an politischen Fragen, Demonstrationen, was weiß ich, Veränderungen haben, sind dann auf einmal weniger relevant.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, so eine unsichtbare Linie zu spüren zwischen den Juristen und den BWLern, also die auf einen Seite und die Politikwissenschaftler, wo ich mich so rumtrieb, auf der anderen. Das wäre zum Beispiel ein Kriterium, wenn du das so beschreibst, Julia. Aber was macht man denn? Du hast gesagt, ein bisschen lustig kommunizieren, mal fragen, ob man mehr Liebe oder mehr Geschenke braucht. Ist es nicht vielleicht auch so, dass wir dazu neigen, dann auch sowas festhalten zu wollen, weil es aber vielleicht auch ganz okay ist, es mal loszulassen? Blicken wir auf Freundschaften vielleicht so romantisieren, dass wir sagen, die müssen ganz lange dauern? Ist es nicht vielleicht okay, wenn die auch mal vorbei sind?
Ich glaube beides. Also einerseits gibt es tatsächlich so eine romantische Erzählung, die auch in Interviews total häufig auftaucht, nämlich wir haben uns ewig nicht gesehen, aber wenn wir uns sehen, dann ist es wie immer. Ne? Also wo es so ein, als gäbe es gar keinen Bruch, nur weil die Beziehung ein Jahr geruht hat letztendlich. Das ist ja was Schönes. Das ist sicherlich manchmal auch was Beschönigendes. Der andere Punkt ist aber, und das steckt genau da drin, weswegen ich nicht glaube, dass wir immer Freundschaften loslassen müssen, weil sie überleben tatsächlich Pausen relativ gut. Also es gibt total viele Personen, die in Interviews berichten, dass sie Freundschaften ausgesetzt haben in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, nämlich also zwischen 30 und 45, wo ganz viel passiert. Vor allen Dingen hat das viel mit Einbindung in Erwerbstätigkeit und Familiengründung zu tun und die sich dann quasi, wenn die Kinder ausziehen, wieder stärker auf ihre Freundschaften besinnen. Und das geht bei Freundschaften. Das ist eben das Tolle an dieser Beziehungsform, die ist wahnsinnig überlebensfähig letztlich. Deswegen muss man, glaube ich, nicht sagen, ich lasse da los. Trotzdem lassen natürlich viele Menschen Freundschaften auch regelmäßig los oder sie werden zu Bekanntschaften oder es fließt so aus.
Ist es da ein großer Unterschied, ob man selber den Wandel vollzieht oder ob man den Wandel jetzt bei jemand anders beobachtet?
Ich glaube, dass es, wenn man bei Freundschaften beobachtet, wie die sich dann wiederum stark verändern, neue Dinge erleben, ins Ausland gehen, dann ist das, glaube ich, schwieriger oder das sagen meine InterviewpartnerInnen mir, dass das schwieriger ist dass, und die fühlen sich eher zurückgesetzt, sind traurig, fühlen sich verlassen vielleicht auch. Mhm. Aber auch das ist, glaube ich, was erstens, also wo mein Ratschlag wäre, das ist auffangbar, das ist kommunizierbar, das ist vielleicht auch mal aushaltbar für eine gewisse Zeit lang und dann ist die andere Person dran. Und damit ist es was in Freundschaften bearbeitbar ist.
Und mein Bauchgefühl ist irgendwie, eigentlich braucht man doch immer nur irgendwas, was man gerne zusammen macht. Also das kann ja das Gespräch sein oder Tontauben schießen oder was weiß ich. Also das eigentlich, wenn man merkt irgendwie, die Gemeinsamkeit schwimmt weg, dann kann man ja auch einfach vielleicht eine neue finden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und manchmal findet man vielleicht auch keine neue und dann bleibt es bei einem vor sich hin plätschernden Kontakt. Das ist aber auch nichts Schlechtes. Auch Bekanntschaften sind ja tolle Beziehungsformen, ne? Also weil das, was die Hörerin eben sagte mit, dann brechen Freundschaften weg nach 8 Jahren oder nach bestimmten Wechselsituationen, kann man auch sagen, ja, das sind aber auch immer wieder Chancen für neue Freundschaften. Also das zeigt, die Forschung zeigt eben genau der Zeitpunkt, wo ich in einen neuen Beruf gehe, wo ich in eine neue Stadt ziehe, da fängt auch wieder ganz viel an.
So ist das dann auch vielleicht ganz positiv einfach zu sehen. Und Natalie Smith, ich hoffe, wir konnten Ihre Frage an dieser Stelle beantworten. Vielen Dank für die Unterstützung. Auf jeden Fall sage ich zu Julia Hamann, Soziologin und Freundschaftsforscherin, hier bei Die Antwort. Mach's gut und tschüss.
Tschüss, danke schön.
Tschüss, Julia.
Bleibt noch der Hinweis von meiner Seite, Ihre Frage für Die Antwort. Wie gesagt, bitte an +1@deutschlandradio.de. Hier geht es ja häufig um Punkte im Leben, an denen sich viel wandelt, wo Dinge in Bewegung geraten, über kurz oder lang, im Guten wie auch im Schlechten. Und Elias, für dich gab es einen solchen Moment, vor ungefähr 1,5 Jahren, da geriet ziemlich viel in Bewegung. Und um diese Erlebnisse, die du vielleicht jetzt gleich schildern wirst, zu verstehen, muss man, glaube ich, ein paar Bemerkungen vorausschicken. Du musst dich leider persönlich mit Morbus Crohn auseinandersetzen.
Richtig.
Das ist eine chronische Darmentzündung. Es kann sehr unangenehm sein, ermüdend, schmerzhaft. Das verläuft schubweise und es kann im Krankheitsverlauf zu Verengungen des Darms kommen.
Genau.
Einfach, weil es da Entzündungen gibt, die vernarben. Und es kann sein, dass er sich verengt. Und um das zu behandeln, warst du eben vor gut 1,5 Jahren hier in einem Krankenhaus in Berlin. Nicht stationär, sondern ambulant, weil?
Weil die Freundin zu Hause hochschwanger lag.
8. oder 9. Monat?
9. Monat. So.
Und du wolltest nicht so lange weg sein.
Und ich wollte nicht so lange weg sein, um möglichst noch mit anzupacken.
Und diese Verengungen, die da in deinem Darm waren, die sollten geweitet werden. Eigentlich kein Riesending, weil das hattest du auch schon mal gemacht.
Eine sehr elegante Lösung, um den Schnitt zu vermeiden.
Mit so einem Ballon wird das geweitet.
Genau. Und da gibt es hier in Berlin die Top-Koryphäe auf dem Feld. Also ich war da in den besten Händen, wo gibt.
Nach der Behandlung hattest du aber nicht so ein gutes Gefühl.
Ja, ich bin aufgewacht und hatte schon so latente Schmerzen so im rechten Unterbauch, also da, wo die Behandlung stattgefunden hatte. Und lief dann noch so rum und dachte halt so, das ist wahrscheinlich Luft, die geht gleich raus. Die Ärzte sagten auch, das ist Luft, das geht gleich raus. Die Schwestern auch, das ist Luft, das geht gleich raus. Und dann sagte der Arzt dann auch irgendwann, als er doch mal kam und guckte und meinte so, also von mir aus, wenn Sie keine Sorgen haben, können Sie jetzt nach Hause. Zurück zur schwangeren Frau, das ist alles eigentlich gut gelaufen. Und dann bin ich frohen Mutes raus, dachte, das wird schon wieder. Hab mir noch einen Kaffee, einen Croissant, einen Donut geholt, weil ich bis dahin noch nichts gegessen hatte. Das muss dann so was 2:30 oder sowas gewesen sein. Bin in die S-Bahn gestiegen. Und hatte mein Croissant gegessen, hatte zur Hälfte schon diesen Donut verspeist und saß in der S-Bahn zwischen Friedenau und Schöneberg. Und da ging es dann los. Da kam dann richtig, richtig fiese Schmerzattacke. Das war wie so ein Brett, das runter in die Leiste zog. Habe ich aufgestöhnt, bin richtig so eingebrochen und hatte schräg gegenüber von mir einen Herrn, der auf seinem Mobiltelefon guckte und wirklich nicht einmal gezuckt hat, gar nichts, keine Reaktion auf lautes Stöhnen oder einbrechender Körper. Ich bin dann gleich natürlich dann raus, so bei der nächsten Station und merkte nur, wie so an mir so die ganzen Leute vorbeizogen, ne, in so einem Rush-Hour-Tempo und wie noch so ein Typ am Telefon telefonierend so reinschwenkte zu meinem Gesicht, guckte.
Sich runterbeugte.
Ja, sich so runterbeugte und guckte, was los war und dann aber auch einfach wieder weiter telefonierend weiterging. Und dann habe ich halt da selber den Notruf getätigt. Das habe ich dann gerade noch so hingekriegt und es hieß dann auch, die kommen dann so in 2 Minuten oder was.
Und der Schmerz war die ganze Zeit?
Konstant, richtig, richtig.
Und hast du irgendwas gedacht, was das sein kann?
Ich dachte mir schon, dass das jetzt ein Darmriss ist. Da ist dann wahrscheinlich die Darmwand aufgerissen.
Und war dir in dem Moment irgendwie, hattest du Angst, dass da direkt daraus irgendwas in deinem Körper passiert? Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, Folge XY. bei Darmriss.
Ja,
außer, dass das sehr gefährlich klingt.
Das ist eine akut lebensbedrohliche Situation, das schon.
Aber du hast nicht weitergedacht, du warst einfach in diesem Schmerz auch so gefangen.
Das hat so fokussiert in dem Moment, das hat nicht mehr, also ich habe jetzt nicht über die x-beliebigste Konsequenz darüber nachgedacht, sondern einfach nur das, was jetzt passieren muss, nämlich jetzt müssen die Ärzte kommen, jetzt muss das kontrolliert werden, jetzt muss ich behandelt werden.
Und da kam dann Hilfe, die haben dich ins Krankenhaus gebracht, du bist in der Bar.
Ich war 15 Minuten später wieder da, wo ich gerade herausgelaufen bin.
Vor dem Donut,
genau. Und die haben mich dann auf der Bahre dahin gefahren. Und ich weiß nur noch, wie ich da liegend unter Schmerzen so in so einen Raum gefahren wurde, wo oben groß stand Schockraum. Das war so wirklich so der absolute Titel für die ganze Situation.
Und dachtest du dann in dem Moment, ja, Gott sei Dank geht's jetzt los.
Hier
bin ich gut aufgehoben.
Ja, ja, also da war dann, also das ging dann auch ganz schnell, ne? Also da kommen die sofort, kriegt man sofort das Morphium, das wird gleich gelegt, damit sofort die Schmerzen erstmal weg sind, damit die mit einem auch halbwegs angemessen kommunizieren können.
Und war auch so, Schmerzen weg.
Das geht dann relativ
schnell. Ist man dann plemplem, aber schmerzfrei, oder?
Ist leider ein wahnsinnig tolles Gefühl, und vor allen Dingen sind natürlich die Schmerzen gleich weg. Und dann hieß es dann so, jetzt wird ein CT gemacht, so, da wird geguckt, was passiert ist. Und dann wurde das gemacht, dann kam ich da in diesen Ring rein, kam wieder raus und dann standen diese beiden Gastroenterologen vor mir, die Überbringer der schlechten Nachricht sozusagen, die wirklich wie aus dem Regen in die Traufe taumeln mit ihren Brillen. Und
die du schon kanntest?
Den einen kannte ich schon von der Behandlung 2 Jahre zuvor und die haben mich da so betrüppelt angeguckt und wirklich diese wunderbaren Worte gefunden, ja, wir müssen sie jetzt aus dieser Situation herausholen. Ja, bitte machen Sie das. Machen Sie das schnell. So, ja, und dann dann war klar, das muss jetzt operiert werden innerhalb der nächsten paar Stunden.
Und wie hast du die Zeit vorher noch verbracht?
Ich habe natürlich ganz dolle Angst gekriegt dann, als klar war, so, okay, da kommt jetzt ein Schnitt und alles. Wollte dann möglichst noch natürlich mit allen entsprechenden Leuten telefonieren, mit denen ich jetzt noch telefonieren kann. Sprich meine Eltern, meine Freundin.
Wie hat die reagiert in dem Moment?
Ja, die hat natürlich ganz schön Angst gekriegt. Ja. Also das hat auch dann im Endeffekt dazu geführt, dass der Buttermund sich in dem Moment dann auch geöffnet hat. So, also ist ja klar, ist so eine Stressbelastung. So. Mhm.
Und du lagst dann am Ende vor der Operation in einem Gang und das hast du mir mal erzählt, da hast du eine junge Chirurgin noch gesehen.
Ja, ja.
Und dich noch gewundert, ach, die Chirurgen, die können so jung sein
ja,
wie ich.
Ja, genau.
Anfang 30.
Ja, so, Anfang, Mitte 30, da ist man Chirurg oder ja. Chirurgin. Und mit der habe ich noch so ein bisschen rumgewitzelt. Ich meine, da hatte sich so der erste Schock so gelegt, da war ich dann auch relativ ruhig da mittlerweile schon wieder. Hab noch mit der gewitzelt, so von wegen, ach, sie sind die mich jetzt gleich aufschnippelt.
Und die hat dir dann gesagt, diese Operation, die dauert 1,5 Stunden. Und
nee, das war ein anderer Arzt. Das war ein Arzt, der hatte gesagt, ich hatte ihn noch gefragt, wie lange dauert denn sowas? Was sind denn die Risiken? Weil man wird ja nicht vorbereitet in so einer Notsituation. Das ist eine Not-OP, die muss halt gemacht werden. Da kriegst du ja nicht die gleiche Aufklärung. Und der sagt, 1,5 Stunden und so, wir machen das jeden Tag, ist alles gut.
Und um 20 Uhr begann dann deine Operation. Ein
bisschen früher, aber ja. Ja, ja, so 19:30 sowas, ja.
Sagen wir 19:30. Und an dieser Stelle riskieren wir jetzt mal wütende Hörer in den Mails. Wir werden den Faden hier später wieder aufnehmen. Vielen Dank erstmal, Elias.
Ja, gerne doch.
Elias Ahrens, heute zu Gast bei +1. Wir haben hier mit der Erzählung gerade innegehalten, weil im Herzen einer jeden +1 einfach Platz gehalten ist für eine besonders lange, ausführliche Geschichte, die auch entsprechend Raum braucht. Und diese Woche hat der Kollege Henry Bernhard, Landeskorrespondent des Deutschlandradios in Thüringen, so eine Geschichte für uns. Und mit ihm sind wir jetzt per Leitung verbunden. Hallo und guten Tag.
Hallo nach Berlin.
Schalten wir gerade nach Erfurt oder zu dir in irgendeine Homeoffice-Situation?
Wir schalten nach Erfurt ins Büro. Hier arbeite ich alleine, von daher hat sich für mich im Büro überhaupt nichts geändert durch Corona.
Freie Bahn. Und du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Vielleicht kannst du kurz verraten, von wem handelt diese Geschichte?
Diese Geschichte handelt von einem Mann namens Gerd Reinecker und wir hören ihn uns am besten mal an.
Untersuchungshaft der Staatssicherheit in Rostock gibt es heute noch als Gedenkstätte. Also wie ich da hinkam als junger Mensch, war das eine unheimlich cleane, bedrückende Atmosphäre. Die kannte man eigentlich so nur aus Nazi-Filmen im Grunde genommen. Nicht, dass so sah ein Knast dann auch wirklich aus mit diesen Schotten und Zellen und Zwischengittern und von oben bis unten alles offen und dann so eine Maschendrähte dazwischen. Nicht? Da, genau da dran, der Vernehmertrakt, der war sozusagen da genau angedockt und das hat Jahre gedauert, ehe ich mir dann irgendwann mal ein Herz fasste, da reinzugehen. Und komischerweise wurde ich dann auch gleich von einer Mitarbeiterin angesprochen. Ach, waren Sie schon mal hier? Ja, das ist schlimm für manche Leute, aber wichtig und so. Ich sage, hören Sie mal mit diesem ganzen Gesülz auf, ne, bevor Sie sich hier irgendwo verrennen. Ich war auf der anderen Seite. Ne?
Ja, also Gerd Reinicke war Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit, dem Geheimdienst und Unterdrückungsinstrument der SED, ein Täter also, aber einer mit einer ganz besonderen Geschichte. Und seine Geschichte ist auch ein Blick, auf der einen Seite ein Blick zurück in die DDR, aber auch in unsere heutige Gesellschaft. Und es geht um Freiheit, um Freizügigkeit, um Freiheitsrechte überhaupt. Und am Ende ist die Täter-Opfer-Frage gar nicht mehr so leicht zu beantworten.
Und wir wissen eigentlich noch nicht wahnsinnig viel mehr von ihm, als dass er halt eben bei der Stasi war. Henry, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen. Wer ist Gerd Reinicke?
Na, ich erzähl mal, wer er heute ist. Er ist heute 63 Jahre alt. Er sieht aus wie ein Kapitän. Also er ist groß, hat kräftige Statur, kurzes Haar, einen grauen Vollbart. Er ist Segler aus Leidenschaft. Er ist jetzt freiberuflicher Segellehrer seit vielen Jahren. Ich war auch mit ihm segeln, deshalb duzen wir uns auch. Das wird man vielleicht in dem einen oder anderen Ton noch hören. Er ist ein Mann, der seine Freiheit liebt und die anderen auch gern so sein lässt, wie sie sind. Aber er kommt eben von ganz woanders her. Er kommt aus einem linientreuen Haushalt in der DDR. Sein Vater war Polizist, er war Abschnittsbevollmächtigter. Die lebten oben an der Ostsee, wo der Vater dann abends am Strand die Boote kontrollieren musste am Bodden, ob die noch alle da waren, weil es war ja immer die Gefahr, dass Leute in den Westen abhauen könnten mit diesen Booten. Die Stasi ging bei ihm zu Hause auch ein und aus. Sein Bruder war später auch bei der Stasi. Er hat immer die Ostsee geliebt, war immer gern auf dem Wasser, ist auch mal illegal gesegelt. Das war ja auch nicht erlaubt auf der Ostsee. Und sein Traum war immer, zur See zu fahren. Das aber wurde ihm sehr schnell gesagt von den Kaderleuten, wäre für ihn unmöglich gewesen. Wir reden jetzt hier über die 70er Jahre, weil seine Großeltern 1953 in den Westen abgehauen waren. Damit durfte er nicht zur See fahren. Deshalb musste er dann eine Lehre machen als Verkehrseisenbahner im Stellwerk, also wirklich etwas sehr Immobiles, wo man auf der Stelle sitzt und das totale Gegenprogramm zur Seefahrt. Und dann hätte er normalerweise erstmal seinen Wehrdienst machen müssen nach der Lehre, aber es kam anders.
Da war die Kindheit nachher irgendwann zu Ende. Dann ging es zur Musterung und dann stand irgendwann auch schon mal die Genossen von der Staatssicherheit auf dem Hof und fragten, ob das denn nicht auch in meinem Sinne wäre, bei ihnen zu dienen. Ja, mit der ganzen Einstellung damals war eine hohe Ehre. Nicht? Wir wählen ja nicht jeden aus, so nach dem Motto, du bist geeignet. Ja, und so ging das ruckzuck, war ich da in dem Getriebe drin. Da fing der Ernst des Lebens für mich eigentlich an, muss ich sagen.
Ist das so, nur kurz um das einordnen zu können, war das tatsächlich eine Ehre, dass ein junger Mann sich angesprochen fühlt, in irgendeiner Weise da so hochgehoben zu werden? Das kann man vielleicht noch verstehen, aber war das eine Ehre oder war das eigentlich gang und gäbe?
Für ihn war das, glaube ich, eine Ehre. Für andere wäre es das sicher nicht gewesen. Und der ganze Wehrdienst in der DDR hieß ja immer Ehrendienst. Die meisten haben das nicht so empfunden, sondern haben es als eine Art Gefängnis empfunden. Für ihn war es anders. Er hatte ja eine Affinität auch zu Uniformen. Das war ihm ja nicht fremd. Und man konnte es ja auch nicht bewerben bei der Stasi. Also sie kamen wirklich auf einen zu. Und sie köterten ihn noch. Sie sagten, du kannst eine Matrosenuniform anhaben und auch wenn du nicht zur See fahren kannst, aber doch ein bisschen was Schickes kannst du haben. Letztlich stand er dann Wache im Rostocker Überseehafen, bewachte dann die Schiffe aus dem Westen, aber auch die aus China, Indien und so weiter und machte eine Ausbildung zum Passkontrolleur. Also wer geht an Bord, wer geht von Bord. Das war ziemlich langweilig, aber immerhin hatte er im Ausgang dann die Matrosenuniform und das war immer noch besser, als in so einer hässlichen NVA-Uniform rumzulaufen.
Aber ganz kurz, um meine Nachfrage zu präzisieren, weil ich glaube, ich habe mich da sehr unverständlich ausgedrückt. Eigentlich wollte ich nur fragen, kam das tatsächlich selten vor, dass Männer, junge Männer so direkt gefragt worden sind?
Naja, jeder, der bei der Stasi war, muss ja irgendwann mal gefragt worden sein. Ja. Ja. Und ich kenne keine Fälle aus dem persönlichen Umfeld, aber es muss ja ausreichend gegeben haben, denn die Stasi hat ja doch eine ganze Menge Leute.
Und kann man im Nachhinein sagen, warum die ausgerechnet auf ihn zugegangen sind?
Ja, also da war ja das Elternhaus, stimmte schon, ne? Also der Vater war Polizist, der Bruder auch schon bei der Stasi. Das heißt, da sah man schon, das ist ein linientreuer Haushalt. Der ist in der Schule auch nicht negativ aufgefallen in dieser Richtung. Von daher dachte man sich, den kann man holen. Und wir reden ja erstmal nur über den Wehrdienst, wo er Wache stehen musste, also noch nicht für den Dienst in der späteren Stasi.
Und er so seinen Matrosenanzug gekriegt hat.
Genau, er hatte dann seinen Matrosenanzug und einmal war er auf Urlaub zu Hause und da erschienen dann sehr überraschend seine Großeltern aus dem Westen und wollten ihren Sohn und auch ihren Enkel sehen, also ihn. Und das brachte natürlich alles durcheinander, weil sein Vater sich ja auch von seinen Eltern lossagen musste, um weiter Polizist sein zu können.
Das war ein Ei. Da stehen die mit mal da und sagen, sie möchten ihren Sohn sprechen. Meine Mutter kommt an, halb tot, flatternd. Du steinende Ollen. Ich sage, ja, da stehen alte Leute, sag ich. Und was gehen die uns an? Na, die Ollen von den Vater. Ich sag, wer, was? Na, den Opa und Hamburg. Ich sag, ja, da war irgendwas. Mein Vater, seine Eltern waren im Westen. Da war natürlich ein heikles Thema und wurde nie auch groß mehr drüber gesprochen. Weil er hatte ja auch Kontaktverbot, absolut. Ne? Und da, 77, stehen die beiden vor der Tür, wie ich bei meinen Eltern zu Hause bin.
Das ist natürlich eine Geschichte, die heute schwer vermittelbar ist. Ne? Dass jemand seine Eltern oder seine Großeltern nicht sehen darf, nicht sehen will, nicht sehen möchte, weil er dann am Ende Angst hat vor den Konsequenzen. Und auch Gerd durfte ja als Stasi-Mitarbeiter keinerlei Kontakt zu den Westdeutschen haben.
Und dann haben die da stehen lassen oder wie?
Die haben die irgendwie wieder rauskomplimentiert mit großem Aufwand. Auch man hört ja auch in dem O-Ton hier von Gerd, also auch die Mutter, die diesen Pflichten eigentlich nicht unterlag, völlig aufgelöst war. Und das zeigt eigentlich auch diesen absurden Charakter des SED-Regimes. Und mir fiel dabei nochmal ein, ich habe es nochmal nachgeschaut, es gab ja die Jungpioniere in der DDR, diese Organisation der Kinder. Und die hatten 10 Gebote. Und das erste Gebot, ich habe es nochmal nachgeschaut, heißt, wir Jungpioniere lieben unsere Deutsche Demokratische Republik. Und das zweite heißt, wir Jungpioniere lieben unsere Eltern. Das sieht man schon an dieser Reihenfolge, ja, wie die da erzogen wurden. Das hat natürlich nicht unbedingt immer so funktioniert, aber dennoch haben die Reinickes dann die Großeltern abgewimmelt und er hat dann auch einen Bericht an seine Vorgesetzten geschrieben, also wirklich ganz windelweich formuliert, voller Angst, dass ihm dieser Besuch irgendwie auf die Füße fallen könnte. Er hat mir das dann auch gezeigt und er schrieb dann auch, ich sagte, dass ich nichts von ihnen wissen will und dass sie auch politisch auf der falschen Seite stehen und so weiter und über die herrschenden Zustände in der BRD haben sie eine ganz falsche Meinung. Also diese Sklavensprache wiederum beherrscht in der DDR aber auch fast jeder. Aber da kann man das nochmal nachlesen und es ist ziemlich gruselig, das nochmal zu sehen.
Und in dem Moment hat er ja offensichtlich sehr viel Respekt vor den Folgen dieser Situation, aber kommt ihm das da schon komisch vor, was er da eigentlich tut, seine eigenen Großeltern zu verleugnen und abzuwimmeln oder nicht?
Da noch nicht, glaube ich. Er zumindest hat mir gegenüber nichts darüber erzählt und es wäre ja sozusagen positiv für ihn gewesen. Nee, er hat nichts davon erzählt. Zu der Zeit kommt ihm noch gar nichts komisch vor. Und er macht seinen Job gut und wird dann Unteroffizier und wird dann gefragt, ob er nicht nach dem Wehrdienst auch noch bei der Stasi bleiben will. Und er sagte, er wollte ohnehin dem Staat dienen, also war das für ihn okay. Und dann macht er eine Ausbildung mit allen möglichen Fächern und wird dann am Ende Vernehmer. Also sozusagen in der Untersuchungshaft der Staatssicherheit arbeitet er als Vernehmer. Da hat er Leute zu befragen, die der versuchten Republikflucht verdächtig werden. Aber es werden auch die gefragt, die einen Ausreiseantrag gestellt werden. Und an diese Fälle erinnerte sich Gerd Reinicke noch ziemlich genau und auch nicht mit angenehmen Erinnerungen.
Ich hatte dann einen so einen Fall, den hatte ich bestimmt 3 Monate und so ging das alles immer mindestens. Zum 684. Mal befragt, welche der bösen Western, der er nur geguckt hat. Ja, sagt, er ging ja gar nicht mehr zum Schluss, wo ich da gehaust habe. Und der war aber psychisch sehr, sehr fest. Der sagte einfach immer nur, ich glaube an Gott und ich glaube daran, dass das jetzt alles seinen Gang geht. Und der hat mich eigentlich noch belehrt und aufgerichtet. Ich habe von denen, der war geschichtsbeflissen, also Sachen erfahren und gehört, ja, die standen bei uns nicht in den Geschichtsbüchern. Ne? Und mich dann so unauffällig da belesen und Chef hat gesagt, guck an, das so unwahr ist das gar nicht. Ne? Das war schon interessant mit dem.
Ja, also er hat das wirklich mit vielen Worten mir auch noch beschrieben. Er musste immer nach Hintermännern, sollte er suchen, nach Redelsführern, nach ideologischer Aufwiegelung. Und sein Problem war einfach, er sah verschüchterte Leute vor sich und die entsprachen nicht seinem Feindbild, das er sehr wohl hatte. Aber diese Leute passten da nicht rein.
Ich hatte ein Problem damit, solche Leute als kriminell anzusehen. Aber er hat gesagt, Leute, ich habe einfach nur die Schnauze voll, lasst mich doch einfach nur in Ruhe und lasst mich laufen. Das ging nicht. Also auch innerhalb der Staatssicherheit war so ein Verständnis der Leibeigenschaft, glaube ich, kann man das nennen. Das ist bis heute bei einigen alten Genossen noch so drin. Und erschreckenderweise, wenn ich dann immer auch Frau Merkel von unseren Menschen reden höre, denke ich immer, das kennst du doch irgendwo her. Dann bin ich immer besorgt. Besorgt ist das Mindeste.
Ja, und Gerd Reinicke hat immer das Gefühl, statt wirklich nach Beweisen zu suchen, so eine Art Gesinnungsschnüffelei zu betreiben. Zum Beispiel erzählt er auch die Geschichte, wie ein junger Werftarbeiter, der in den Westen flüchten wollte. Und dann musste Gerd Reinicke vor dessen Kollegen in Stralsund sprechen und sollte die ideologisch auf die Linie bringen. Und die haben ihm einfach angeschwiegen und er wusste auch nicht weiter und war ziemlich hilflos. Er war erst ja Berufssoldat mit Verpflichtungserklärung und hat einen Pfahneneid auf die Partei geschworen. Natürlich ist er auch noch SED-Mitglied und die Partei ist innerhalb der Staatssicherheit dann auch noch zweite Kontroll- und Autoritätsinstanz neben den Dienstvorgesetzten. Also wird er versetzt in eine andere Abteilung.
Und dann wurde mir eröffnet, du, das macht keinen Sinn hier mit dir so, nicht bei diesen Verfahren und so. Wir versetzen dich. Ja, wohin denn? In die Abteilung M. M war bei uns so, Postkontrolle war das allerletzte. Das letzte war Passkontrolle und das allerletzte war Postkontrolle. Andere Leute in den Briefen rumschnüffeln, obwohl wir natürlich in den Akten ganz hilfreiche Kopien dann hatten. Nicht? Das war natürlich eine tolle Sache. Ne? Aber die Leute, die die Sachsarbeit machten, das waren eben die Arschlöcher. Nun sollte ich mit meinem Arschloch werden. Ne?
Ja, Gerd Reinicke wird Arschloch. Er nannte das auch ein Zwergenbergwerk, wo er gearbeitet hat. Das war eine runtergekommene Villa in Rostock mit einem Anbau und einer Baracke. Die Fenster waren vergittert. Es war rund um die Uhr gesichert, dieses Gebäude. Da sitzen sie eng an eng und machen einen Brief nach dem anderen auf und suchen da irgendwas. Es ist ein ganz strenges Regime. Man überwacht sich gegenseitig, man misstraut sich. Die Taschen werden kontrolliert täglich. Und man guckt in Briefe aus dem Westen, Briefe in den Westen, Briefe von und nach Ost-Berlin. Und es geht immer um die Suche nach Spionen. Und es geht aber auch um Informationsgewinnung im Inneren. Und es wird auch noch das Westgeld aus den Briefen geklaut.
Das dauerte eine Zeit, ehe ich überhaupt damit leben konnte, so einigermaßen, aber so richtig nie. Da wurden die sinnlosesten Dinge, irgendein Nebensatz im Brief genügte vollkommen kopiert, muss bearbeitet werden. Verdacht auf dies, auf das, auf das. Möglichst viele Zahlen, möglichst viel Hinweise erarbeiten. Diente dazu, inoffiziell den Leuten ins Gehirn zu gucken.
Ja, wir merken, er leidet nicht nur an der stupiden Schnüffelei, die bereitet ihm ein schlechtes Gewissen, sondern auch noch an den Arbeitsbedingungen. Er hat mir das wirklich geschildert, man kann sich das kaum vorstellen. Sie haben eigentlich immer Überstunden, manchmal 14 Stunden am Tag. Sie müssen am Wochenende arbeiten. Dazu gibt es noch 3-4 Versammlungen pro Monat, meist Montagmorgen um 6. Es muss immer eine Einsatzbereitschaft geben am Wochenende.
Einsatzbereitschaft zum Brieflesen.
Ja. Sie müssen sich, auch wenn Sie nach Hause gehen, immer an- und abmelden, wohin man geht, mit wem man sich trifft. Also das ist wirklich ein enorm strenges Regime, extrem militärisch. Und da hat er irgendwann auch keinen Bock mehr und versucht dann irgendwie, das auch auszugleichen. Also er malt, er fotografiert, macht dann auch noch, was ich sehr interessant finde, eine Spezialausbildung als Taucher, für die er einen Tag pro Woche freigestellt wird. Über den Sinn der Ausbildung wurde nie geredet, sagt er, aber vermutet, dass er Antiterror- oder auch Sabotageeinsätze im potenziellen Feindesland machen sollte. Das war natürlich nicht sein Ziel, aber da kam er wenigstens einmal raus und kam ins Wasser und konnte sozusagen auch als physisch und auch als Mann irgendwie agieren. Ja? Und zu Hause hat er noch seine Familie, also seine Ehefrau Angelika und noch 2 Söhne. Die Söhne wissen gar nichts von dem, was er da macht. Und die Ehefrau Angelika, die weiß ein bisschen.
Was hast du eigentlich von der Arbeit mitgekriegt damals? Von seiner?
Ja, jetzt soll ich sagen, nee, zu Hause wurde eigentlich darüber... Gab's das nicht. Das war Tabupina. Ich wusste praktisch, wo er war und habe das auch nie erwähnt, auch nie anderen gegenüber.
Aber ist das schwierig, wenn du zu Hause nicht über deine Arbeit erzählen kannst, eigentlich so als Partner?
Das hat eigentlich nicht gestört, muss ich sagen. Man hatte so genug Sachen mit die man sich beschäftigt hat oder,
ja,
oder
ja. In der freien Zeit, in Anführungsstrichen, ja auch immer wirklich viel unternommen, ne? Viel unterwegs gewesen mit Kindern, mit Fahrrad. Und
Abwechslung hatten wir eigentlich genug, ohne da jetzt drüber zu reden.
Das ging ja auch nicht. Du konntest ja nichts erzählen, ohne Geheimnisverrat zu begehen. Was wolltest du denn erzählen? Ja, mein Mann ist bei der Stasi. Ja,
das war nicht... Also
kennst du den Witz, ne? Das ist aber schön. Und wie viel bezahlen die ihn da? Das weiß ich noch nicht. Die haben ihn heute Morgen erst geholt.
Ja, Humor scheint sie zu haben.
Ja, auch die Möwe lacht mit. Ja.
Aber also, ich meine, Elias, ja, unvorstellbar, dass man in der Familie überhaupt nicht darüber redet, was jetzt Vater oder Mutter macht. Das ist einfach.
Ist ja, nee, das ist so weit weg. Aber das, damit ist nur ganz kurz richtig, das ist eigentlich eine Strafversetzung. Ne? Die haben gemerkt, der weicht auf und dann wird er in diesen M-Bereich strafversetzt.
Na, ich würde es nicht als Strafversetzung sehen, weil er kam ja nicht klar mit dieser Abteilung und auch er kam mit den Leuten dort nicht klar, die ihm entgegengesetzt wurden. Und in der Briefabteilung, dann hat er wenigstens keinen Kontakt mehr mit seinen Kunden, in Anführungsstrichen.
Ja, verstehe.
Sondern muss nur deren Briefe öffnen.
Ja.
Aber beliebt war das sicher nicht, diese Abteilung. Ja. Und er schildert mir auch nochmal so richtig schön, wie die Leute dort immer täglich zusammensaßen.
Die Leute sahen nach einer Zeit grau aus und waren fertig mit der Welt irgendwo. Ne? Die persönliche Moral ist in dem Falle dann alles irgendwo im Eimer. Nicht? Das war so. Und auch wenn ich heute überlege, dass natürlich eine Menge Leute damit befasst sind, wirklich Leuten, sage ich immer, tagtäglich in die Unterhosen zu gucken, da gehört entweder eine besondere Skrupellosigkeit zu oder so, wie es mir wahrscheinlich ging, so ein besonderes diszipliniertes Verständnis vom Wert dessen, was man da macht. Ne? Nach dem Motto, den Guten tun wir ja nichts. Ne? Und ich finde das auch komplett idiotisch, wenn auch heute Leute von Rang und Namen sich im Fernsehen setzen und sagen, ob das eine Google Street View oder sonst was. Ich habe ja nichts zu verheimlichen. Du wirst schon merken, was zu verheimlichen war, wenn man dich am Pranger stellt. Das hatte was mit Vertrauen, mit Persönlichkeit, mit gewisses Recht, eine eigene Persönlichkeit sich zu bewahren zu tun. Und das wird systematisch auch per Medien heutzutage kaputt gemacht. Ganz systematisch. So war es schon zu DDR-Zeiten. Das erschreckt mich immer ein bisschen. Ne?
Und das finde ich halt interessant, wenn wir so da in die Vergangenheit schauen und auch in die Gegenwart diese Parallelen. Nicht, dass wir jetzt eine Stasi hätten, aber die Frage ist ja auch, welche Information nützt wem? Und es haben ja auch einige Leute gesagt, ich habe ja wenn ich IM war, ich habe keinem geschadet und so weiter. Das kann man ja gar nicht wissen, weil man nie weiß, welche Informationen wie verwendet wird. Ne? Ja, also wir haben ja gehört, wie es ihm in der Postkontrolle ging, dem Gerd, und er bittet wieder um Versetzung. Dieses Mal ohne Erfolg, denn für seine Vorgesetzten kommt das in einer versuchten Republikflucht gleich, einer Fahnenflucht. Und das war einfach schlicht nicht vorgesehen bei der Staatssicherheit. Und ich habe dann mal mit ihm gemeinsam in alten Akten geblättert.
Und ich finde es hervorragend, dass sie damals zu der Auffassung gelangten, dass ich nicht geeignet sein könnte für den ganzen Laden. Mhm. Warum haben sie es mir aber nicht gesagt? Warum haben sie nicht gesagt, du Genosse, du bist ein fein lieben Menschen und du stehst auch zu unserem Superstaat, aber irgendwie können wir dich hier nicht gebrauchen. Was wir hier machen, ist eine andere Nummer. Damit hätten sie allerdings auch eingestehen müssen, dass irgendwas faul ist schon im Staate, denke ich mal, ne? Und dann ging das noch, kannst du sagen, noch fast 5 Jahre so weiter.
Diese Eignungsprüfung, die, das habe ich nicht ganz verstanden, die kommt einfach so oder die passiert im Zuge seines Versetzungsgesuchs?
Nein, es ist keine Eignungsprüfung, sondern er hat die Akten von damals, die hat er aus der Stasi-Behörde bekommen irgendwann vor ein paar Jahren. Und da drin kann er lesen, dass sie ihn schon für ungeeignet gehalten haben, aber es folgten halt damals keine Konsequenzen daraus. Denn er hat einmal angefangen bei der Stasi und damit war eigentlich auch vorgesehen, dass er für immer dort bleibt.
Ja? Okay.
Es war nicht vorgesehen, dass man die Stasi verlässt.
Ja, du hast schon gesagt, das käme eigentlich nach Fahnenflucht gleich. Und deshalb wollte er versetzt werden, aber wohin?
Das war ihm in dem Fall wahrscheinlich erstmal egal, aber jedenfalls weg dort. Aber man hat dann offensichtlich gesehen, dass er vermutlich auch an einem anderen Ort nicht mehr nützlich für die Stasi wäre.
Und was geschah dann?
Dann hat er, und das finde ich ganz interessant, wir haben inzwischen die Situation 80er Jahre, in Moskau kommt Michail Gorbatschow an die Macht, Glasnost und Perestroika, und da schöpft auch Gerd Reinicke Hoffnung und versucht in der Parteigruppe minimalste demokratische Vorstellungen zu etablieren und scheitert dort aber eigentlich noch krachender, weil die Partei ja immer noch genauso stalinistisch organisiert ist wie in den 50er Jahren.
Ich muss sagen, das klingt alles naiv heute, aber da habe ich echt wirklich erst so richtig 100% begriffen, dass die Partei jeden Furz hier kommandiert. Und da habe ich dann gesagt, das Ding ziehst du jetzt hier einfach durch, indem du jetzt artig erklärst, sowas machst du nie wieder. Da weiß ich noch, bin ich nach Hause gekommen, zu meiner Frau Bus gesagt, über so eine Sachen durfte ja nicht detailliert gesprochen werden, gar nichts. Ne? Da habe ich nur gesagt, wenn ich länger bei diesem Irrenhaufen bleibe, dann passiert hier irgendein Unglück und das geht nicht.
Also er leidet eigentlich nicht nur psychisch, sondern auch physisch darunter, schämt sich für die Schnüffelei, für den Vertrauensbruch vor den Bürgern und rettet sich dann eigentlich irgendwie ins Privatleben. Aber auch die Frau hat eigentlich die Schnauze voll von dem, wie er dort leben muss.
Und zuletzt ging mir das auf den Keks, weil der ständig Dienst hatte.
Ja, das, also, nicht.
Das war ja nachher schon, das war ja, man konnte nirgendwo hinfahren, ohne, nicht mal zu Eltern, ohne sich abzumelden. Der musste sich ständig abmelden, wo er hinfährt, was er macht und das und jenes. So spontane Entscheidungen waren einfach nicht drin.
Das war wie so eine Art offener Vollzug.
Ja, genau.
Das ist echt so.
Das ist schlimm gewesen.
Die haben sich selbst kaputt gemacht in ihrer Dämlichkeit.
Ich glaube, das war mit dem Grund, der gesagt hat, nur ist auch wirklich
und das war eigentlich der Hauptanstoß.
Und dann hat er gesagt, das mache ich nicht länger mit. Hier ständig bist du, man kann nicht mal was unternehmen, ohne da ständig irgendwie.
Und dadurch, muss ich sagen, dadurch kam ich auch selber erst so gedanklich ins Rollen zu sagen, ist irgendwie scheiße, was wir hier möchten. Ich sage ja, der Klassenfeind, der ging in Florida und Arizona nackend in eine Wüste und hatten ihren Spaß und kifften rum. Und wir sahen Russenfilme, wo die im Frost verreckten und sich nicht lieben durften, weil sie erst einen Plan erfüllen müssen.
Ja, da kann man schon schlecht draufkommen, wenn es so ist. Oh Gott. Es klang jetzt so ein bisschen überrascht, vielleicht zumindest war diese innere Wandlung in ihm für ihn vielleicht vorher nicht absehbar, oder er hat am Anfang nicht verstanden, worauf er sich bei der Stasi einlässt. Und ich glaube, letzteres war auf jeden Fall der Fall. Gerd Reinicke ist der Protagonist hier in unserer Geschichte der Woche. Fertig, hast du gesagt. Psychisch, physisch, er hatte die Nase voll, auch seine Familie wollte nicht mehr Teil dieser Stasi sein. Aber wie ging es dann weiter? Da kann man nicht, haben wir ja schon thematisiert hier, da kann man nicht sagen, ciao, danke, war doch nicht so schön hier.
Oder doch, also wir sind jetzt kurz vor Weihnachten 1985 und dann passiert Folgendes.
Gesuch um Entlassung aus der Staatssicherheit. Ich wusste von Hörensagen, dass das immer so ziemlich so fast an der Selbstverurteilung so halbwegs. Also sowas hatte keine Schule zu machen, weil sonst wären denen die Leute in Massen weggelaufen. Das war wirklich so. Die Schwierigkeiten, die Hürden mussten so hoch sein, bis unter irgendeinem Vorwand Inhaftierung oder irgendwelcher Schikanen der Familie gegenüber, dann werden sie sich um die Erziehung deiner Kinderchen kümmern. Ich habe das ja in der Neuen gemacht, im Zuge Ermittlungsverfahren von zwei Leuten. Die hatten zwei Kinder und die wollten sich ausschleusen lassen und im Zuge dieses Ermittlungsverfahren die Kinder dann in so einem Kinderheim besucht und sollte die auch noch vernehmen dazu. Da wusste ich schon, wie sowas dann auch ausgehen kann unter Umständen.
Ja, also er weiß, wie es ausgehen kann und dennoch kündigt er. Die Reaktion hat ihn dennoch geschockt. Es war ein totaler Affront für seine Genossen. Er muss sich Woche für Woche rechtfertigen für seine Pläne, für seinen Willen zu gehen. Aber für seine Genossen ist das unvorstellbar.
Für sie würde das bedeuten, wenn wir sowas dulden, dann ist dieser Charakter der Leibeigenschaft des DDR-Bürgers aufgehoben. Dann fangen die an, dann wollen die immer mehr. Dann wollen die Reisefreiheit, dann wollen die. Die hatten das schon richtig erkannt, dass dieser kleine Spalt für mich so ein Horizont, wo ich merkte, da ist auch noch eine andere Welt, das war für sie tödlich.
Ja, und diese Gespräche ziehen sich über 8 Wochen hin. Damals ist Gerd Reinicke 29 Jahre alt, muss erstmal am Anfang auch noch weiter arbeiten. Dann wird ihm der Dienstausweis abgenommen und er wird unter Hausarrest gestellt. Da muss er sich täglich melden und irgendwann kommt dann der Parteiausschluss. Alle Kollegen müssen sich von ihm distanzieren. Das haben sie dann auch alle getan, aber er hat es geschafft. Am gleichen Tag noch wird er aus dem Dienst der Staatssicherheit entlassen, aber er muss eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, dass er sich nicht äußern darf über irgendetwas, was er bei der Stasi gemacht hat. Und mit dieser Unterschrift wird ihm dann auch noch klar, dass er eigentlich keinen wirklichen Schlussstrich unter diese Geschichte ziehen kann.
Aber das ist doch, also das denke ich jetzt auch die ganze Zeit, egal was passiert, jetzt ist doch richtig vorbei, oder? Also, weil schön, dass er diese Unterschrift bekommen hat und offiziell raus ist. Man muss doch jetzt nach dem Hausarrest ahnen, dass er und seine gesamte Familie jetzt erstmal richtig unter Beobachtung stehen oder was auch immer für Schikanen zu erwarten haben.
Ja, also er fühlt sich nicht wirklich frei. Er spürt eigentlich immer den Blick über die Schulter, darf weiterhin keine Kontakte zu Westdeutschen haben. Und er wird auch bei der Jobsuche behindert. Er merkt, manchmal ist erst Interesse da und dann plötzlich, wenn er antreten will, den Job, dann ist die Anlehnung da. Er merkt auch, dass sie ihn als Spitzel haben wollten und zieht dann wirklich aufs Land in Mecklenburg-Vorpommern, in die Pampa, hat ein Haus am Ende des Dorfes. Also da ist die Straße auch schon nicht mehr asphaltiert. Ich habe sie dort besucht. Er will einfach weit weg von seinen alten Vorgesetzten und Kollegen, denn er sagt auch, wenn ich weiter Kontakt zu Kollegen, selbst wenn ich sie mochte, gehabt hätte, hätten die auch noch Probleme bekommen. Er wird Lagerarbeiter, lernt Gabelstapler fahren und lernt nach Akkord zu arbeiten.
War ja nicht abzusehen, dass dieser ganze Laden so schnell kaputt geht. Da musste sich ja auf eine lange Strecke einrichten. Und deswegen erstmal weg hier, raus hier, abtauchen, dass du ein bisschen Luft wieder hast bei den ganzen. Ich habe vielleicht auch nicht ausreichend bedacht, dass natürlich der Arm der Partei weit reicht. Bild mir mal ein, dass es in Rostock direkter und härter zur Sache gegangen wäre. Wenn, sage ich dir, wie es ist, wenn ich gewusst hätte, dass der Laden so schwächelt, ne, dann wäre ich hier nicht hergegangen. Dann wäre ich in Rostock geblieben.
Ja, der schwächelnde Laden, das ist sozusagen 1989, da merkt man auch in der letzten Provinz, dass sich was bewegt im Land am Ende des Jahres. Reinicke zögert erst und will niemanden belasten, aber dann engagiert er sich doch und tritt dann mit seiner Frau gemeinsam in das neue Forum ein.
Na ja, und dann ging das ja alles Schlag auf Schlag, ne? Grenze auf mit einem Schlag und dann, ja, hier, du kannst du, hast du dann und dann Zeit am Wochenende, ich sag ja, was machen wir denn? Wir räumen die Stasi aus. Oh, ja, wir haben den Ultimatum gestellt und wir haben gesagt, wir kommen da Sonnabend und wir haben schon organisiert LKWs, wir räumen den Saftladen da aus. Oh, sei. Das kann aber Schwierigkeiten geben. Ja, wir wissen, die sind gut bewaffnet. Du bist jetzt sozusagen unser Sicherheitschef, du warst mal bei dem Saftladen, du weißt, wie das funktioniert. Du kommst jetzt da mit und du wirst darauf achten, dass das alles seinen Gang geht.
Ja, und dann gehen sie rein in die Stasi in Rostock und da erlebt Gerd Reinicke auch noch junge Stasi-Leute, die am liebsten geschossen hätten, wenn es ihnen denn befohlen worden wäre. Und er spricht ja deren Sprache, beruhigt sie, redet auf sie ein und zieht eigentlich da nochmal ein zweites Mal einen Schlussstrich unter seinen Job, den er mal gemacht hat bei der Staatssicherheit. Ja, und dann kommt die Wiedervereinigung und Gerd Reinicke weiß, dass in den 90er Jahren sein Lebenslauf trotz seiner Kündigung Gift für jede Anstellung ist. Also keiner stellt einen ehemaligen Stasi-Mann ein. Und er wird freiberuflicher Segellehrer, hat da viel Freude dabei, kann endlich aufs Wasser, endlich ein bisschen zur See fahren. Und das finde ich das Interessante, er tritt dann für die Landeszentrale für politische Bildung in Mecklenburg-Vorpommern vor Schulklassen auf und erzählt seine Geschichte. Dann schreibt er noch das Buch über die Postkontrolle im Bezirk Rostock, wird von seinen ehemaligen Genossen angefeindet, denn für einen wie ihn gibt es keinen Platz und auch keine Vorbilder eigentlich in unserer Gesellschaft. Der also sozusagen erst bei der Stasi war, dann gekündigt hat, dann die Stasi mit aufgelöst hat, das ist so nicht vorgesehen.
Die Leute haben alle ihre Vorstellungen und Schlimmes, und das ist eigentlich heutzutage ja immer so im Hinterkopf, haben die, wenn mich jemand jetzt einladen würde, schon sein Programm, wie er mich da gerne präsentiert, als was. Und das ist eigentlich schon tot, denn das Ding. An der Uni da, so, ich präsentiere euch jetzt hier einen Täter, das ist der Herr sowieso, nicht? So, und dann fragen die aber. Und wenn du dann an die Leute rankommst und mit den jungen Leuten auch so reden kannst und merkst, was wollen die wirklich wissen und was interessiert die wirklich, viel wertvoller ist die, dass sie dieses Täter-Opfer-Schema aus dem Kopf rauskriegen, dass sie sehen, dazwischen ist eine Welt, die ganz wichtig ist für ihren eigenen Lebensweg, für ihre Erkenntnis. Aufhören, die Leute schematisch in Lagern einzuteilen, je nach Lebenslage. Jeder muss eingeteilt werden, damit wir Feind und Freund voneinander scheiden können.
Ja, da hat er nochmal die alte Sprache aufgenommen, sozusagen Feind und Freund scheiden. Und er hadert auch heute mit den Geheimdiensten, mit der Allmacht der Internetkonzerne und auch mit der erzwungenen oder auch freiwilligen Selbstentblößung.
Und er sucht aber diesen Kontakt zu Menschen aller Art ganz bewusst, weil er einfach gerne in diese Auseinandersetzung geht, weil er gerne Gemüter bemüht und gerne Geschichte nochmal aufleben lässt, damit halt differenziert wird.
Genau, also ich habe nicht das Gefühl, dass er sich selbst rechtfertigen möchte, sondern dass er einfach auch für die Gefahren der Gegenwart wach ist und da jungen Leuten was beibringen möchte und auch ein differenziertes Bild von der DDR zeigen will. Und er schönt da ja nichts dran. Also er spricht da wirklich sehr deutlich davon, was er von dieser Stasi und diesen Leuten hält. Und redet auch von Leibeigenschaft in der DDR und so weiter. Und er hat ja auch seine eigene Stasi-Akte vor ein paar Jahren eingesehen. Vieles ist da geschwärzt, vor allem auch auf den Seiten, auf denen es um seine Eltern geht. Aber der Bearbeiter von der Behörde hat ihm dann doch noch was verraten.
Und dann sagt er so, naja, könnten Sie denn damit leben, wie sich dann Ihre Eltern damals sozusagen mit diesem meinen Abgang da und so verhalten haben? Naja, ihre Mutter war dafür, am besten wäre, sie für verrückt zu erklären, dann hätten alle nicht so viel Ärger mit ihm.
Also das finde ich schon wirklich bitter. Nicht nur Reinickes Vater hat seine Eltern verleugnet, das haben wir ja gehört, die Geschichte mit dem Besuch der Großeltern, sondern auch seine eigene Mutter verleugnet gewissermaßen ihren Sohn. Sie sagt, man sollte ihn am besten für verrückt erklären.
In dem Moment
wiederholt sich da quasi. Ja.
Ja, in dem Moment, als er damals gesagt hatte, er möchte gerne raus bei der Stasi.
Genau, das passte nicht mehr ins Schema und da sollten Sie noch am besten für verrückt erklären. Und da sieht man ja auch, wie da Diktaturen und deren Zwänge auch Menschen entstellen. Ja? Also eine normale Mutter macht ja sowas nicht, aber dazu ist sie halt gekommen, weil sie dort gelebt hat. Aber natürlich war es am Ende dann doch auch ihre Entscheidung.
Ja, also zwischen den Welten dann steht, ne? Also weder der einen zugehörig noch der anderen im Endeffekt. Also der
ja, Gerd, man muss sich dann Reinicke sozusagen für die Loyalitäten entscheiden. Ja. Und wir haben ja vorhin schon gehört, die Kinder sollten erstmal ihren Staat lieben und dann erst ihre Eltern.
Und
offensichtlich funktioniert das dann auch andersrum.
Wie hat er das selber dann verarbeitet? Hat er seine Mutter da nochmal mit konfrontiert?
Darüber habe ich gar nicht mit ihm geredet. Ich glaube, er hat es nicht gemacht und hat das Thema auch abgeschrieben, glaube ich. Also sein Verhältnis zu seinen Eltern, da geht er relativ gelassen mit um. Es sagt ihm eher was über diesen Staat als über seine Eltern.
Hat er denn selber eine Art Frieden mit seinem eigenen Weg gefunden, weil der ja schon auch Angriffe von allen Seiten zulässt, wenn man so will?
Definitiv, würde ich sagen. Also er ist ja immer offensiv damit umgegangen, hält da nicht hinterm Berg damit, erzählt seine Geschichte und steht auch zu dem, was er gemacht hat, erklärt es aber auch, warum er dort gelandet ist, wie er dort gelandet ist und auch wie er rausgekommen ist. Und da ist er sehr glaubwürdig. Und von daher steht er mit beiden Beinen sehr solide im Leben, würde ich sagen.
Es ist ja fast Theaterstoff, Elias. Die Sache mit dem, mit dem Matrosenanzug, den er wenigstens kriegt. Und jetzt kann er aber letztendlich als Segler oder vorher Segellehrer dann doch seine Freiheit leben. Warum, Henry, hast du diese Geschichte gerne erzählen wollen? Was bedeutet dir diese Geschichte?
Na, ich finde immer Menschen interessant, die zwischen den Stühlen sitzen, wo Gut und Böse nicht so leicht zu erklären ist, die auch sich in einem totalitären Regime, also sei es im Dritten Reich oder in diesem Fall jetzt auch in der DDR, die sich da irgendwie verhalten mussten und wie sie mit diesem Ganzen umgehen, wie sie später darauf schauen. Da habe ich sehr viele Geschichten gemacht in meinem Journalistenleben und das finde ich immer wieder interessant, Leute, die zwischen Stühlen sitzen.
Dann würde ich an dieser Stelle mal sagen, das war sie, die Geschichte der Woche. Und vielen Dank, Henry Bernhard, dafür. Mach's gut und schönen Tag.
Tschüss, danke euch auch.
Tschüss.
Und Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie kriegen unsere Geschichten übrigens schon jeden Freitagnachmittag überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch unter Deutschlandfunk Kultur plus eins. Und wenn Sie selber eine Geschichte haben, dann schreiben Sie uns doch einfach mal eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Elias Ahrens ist immer noch mein Lieblingsgast, mein Plus Eins heute. Es ist jetzt nicht so einfach, nach so vielen intensiven Eindrücken wieder zurückzufinden, aber wir schulden noch den Verlauf einer Geschichte, deiner Geschichte, die sich vor etwa anderthalb Jahren ereignete. Kurzzusammenfassung vielleicht aus Teil 1. Du hattest eine ambulante Operation, die leider schiefgelaufen ist. Wie sich herausstellte, war dein Darm tatsächlich gerissen.
Genau.
Du bist mit Ach und Krach und mit enormen Schmerzen ins Krankenhaus rein. Das Letzte, was du erzählt hast, ist, du hast einen Arzt gefragt, wie lange die Notoperation, die für den Abend geplant war, dauern würde. Der sagte ungefähr anderthalb Stunden und dann, schwupps, kam die Operation, du warst weg in Narkose und irgendwann warst du wieder da.
Ja.
Und wachst auf.
Ich wach auf und werd durch den Gang gefahren und sehe eine Uhr. Und das Erste, was ich tue nach dem Aufwachen, ist rechnen. Weil ich dachte, so anderthalb Stunden, 19:30 müsste 21:30 sein und auf der Uhr ist aber kurz vor Mitternacht. Und ich dachte, da ist was schiefgelaufen. Das irgendwas ist jetzt schiefgelaufen. Worauf, also wo sich dann später herausstellte, nein, ich hätte das wahrscheinlich auch mal falsch verstanden, so eine Operation dauert halt einfach 3,5 Stunden. Also es war jetzt nicht, es war, ich habe dann auch eben auf dem Gang, kam mir dann auch die Chirurgin dann nochmal entgegen, die dann schon, die noch einen anderen Patienten irgendwie in die, quasi im Gegenverkehr schob. Und die sagte nur so, winkte zu mir und sagte nur, ist alles gut gelaufen. Und ich weiß nur noch, wie ich so im Vorbeifahren noch so ihre Hand gegriffen habe. Und so im Vorbeiziehen noch so einen Kuss drauf gedrückt und dann so die Hand so nach hinten habe wegfliegen lassen. Weil ich dachte so, ich bin gerettet von dem blonden Engel.
Mademoiselle, ich werde Ihnen ewig dankbar sein. Genau. Aber eigentlich warst du in einem sehr, sehr kritischen Zustand. Es ging ja direkt auf die Intensivstation.
Das ging dann auf die Intensivstation.
Und der Mist ging ja auch eigentlich erst los.
Ja, da geht dann so die, also da ging dann sozusagen die Arbeit los.
Und du hast mir das mal erzählt, du, in der Intensivstation saß jemand neben dir.
Ja.
Von dem du dachtest, der wäre für jemand anderen
ja,
da.
Ja, ich dachte, er ist für den Patienten im Zimmer neben mir bereitgestellt.
Also da saß medizinisches Personal.
Da war ein Krankenpfleger, ja. Der war da abgestellt für die ganze Nacht. Und ich dachte, ich weiß nicht, wie ich mir das zusammen gedacht habe, ich dachte, der ist bestimmt für den anderen da.
Das ist ja nett von dem.
Ist ja nett, dass der auf den aufpasst. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nee, aber sitzt ja an meinem Bett. So irgendwann morgens um 5 habe ich dann begriffen, der ist glaube ich schon da, dass es mir gut geht. So.
Wie stark warst du denn von dem Ganzen mitgenommen dann danach? Das kam ja alles sehr plötzlich.
Ja, die körperliche Reaktion war brutal. Also es war dann so, nach zwei Tagen kam die Physiotherapeutin zum ersten Mal. Und dann hieß es gleich mal aufstehen lernen und so. Und da merkt man sofort, dass die Bauchmuskulatur ist schon irgendwie verkürzt, verkrampft und so. Und konnte ich mich auch erstmal überhaupt nicht aufrichten, stehen, geschweige denn stehen, ohne Stütze. Und das muss man dann richtig wieder lernen. Und das war ein langer, also hätte ich mir nie ausmalen können, ein langer, harter Kampf.
Aber du hattest dann trotzdem die Zuversicht, dass das auch klappt? Oder gab es mal einen Punkt, wo du gedacht hast, das fühlt sich so intensiv versagt mein Körper gerade oder lässt mich im Stich, der geht nicht mehr.
Ja, das Eigenartige ist ja, dass man in dem Moment ja immer nicht so richtig, man kann sich ja den anderen Zustand nicht so richtig vorstellen, sondern ist so sehr mit dem Akutzustand beschäftigt, dass es natürlich zeitweise natürlich zu so einer Form von Verzweiflungsgefühl oder so führen muss. Aber trotzdem war mir schon klar, irgendwann, ich werde schon wieder gehen können. Ich werde auch wieder tanzen können.
Du musstest ja auch nach Hause, deine Freundin war ja da.
Richtig.
Hochschwanger.
Ja.
Das war, glaube ich, 19. Dezember ging es sozusagen
war
los.
Die OP, ja.
Am 27. nach Weihnachten durftest du wieder raus.
27. war die Entlassung, da konnte ich dann.
Und am 5. Januar kam deine Tochter zur Welt.
Am 5. Januar kam die Tochter zur Welt, ja.
Du warst dann im Rollator neben
dir? Nein, ich bin schon quasi halb aufrechtgehend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Also da war ich schon halbwegs wieder gut beisammen. Aber es war natürlich schon immer noch Wahnsinn. Also ich konnte jetzt durfte auch nichts tragen oder so, wegen der Narbe, keine Gewichte, gar nichts.
War deine Freundin eigentlich kurz sauer, weil irgendwie nicht mehr klar war, wer jetzt wem die Schnürsenkel zumacht am Ende ihrer Schwangerschaft, oder?
Sie hat es nie direkt ausgesprochen, aber klar, also ich würde es ja auch, weiß Gott, nicht verübeln.
Das große Finale versaut.
Ja, hat er sich aus der Nummer gestohlen. Nee, also ich habe dann, meine Mutter kam ja dann, Gott sei Dank dann, und hat uns zwei Pflegefälle dann versorgt.
Aber du konntest die Geburt deiner Tochter auf jeden Fall.
Da war ich voll dabei und hab's mit vollem Bewusstsein miterleben dürfen.
Und wenn wir jetzt diesen ganzen Bogen nehmen, diese Zeit zwischen den Ereignissen, selbst schreiend vor Schmerzen ins Krankenhaus reingetragen werden und dann 3 Wochen später ein anderes Krankenhaus mit Lächeln und kleinem Baby wieder zu verlassen. Ich will jetzt hier nicht zu irgendeiner Moral von der Geschichte aufrufen, aber hat bei dir dieses Erlebnis, diese Erlebnisse, muss man ja sagen, hat das bei dir irgendwas hinterlassen?
Na klar. Also das eine ist natürlich so dieses starke Kontrastempfinden, die eigene Existenz, die an diesem seidenen Faden hängt, hin zu dieser unfassbaren glücklichen Erfüllung, kann man ja nicht anders sagen, dieser Geburt. Das schafft schon, es hat eine eigenartige Ruhe geschaffen, glaube ich, so innerlich. Die hat sich dann irgendwann auch wieder gelegt. So, aber so Sachen wie Ehrgeiz oder was Zwanghaftes, wenn man merkt, so es gibt jetzt, also erst natürlich so die Krankheit und irgendwie so ein Genesungsprozess, der jetzt so irgendwie alles an Fokus irgendwie auf sich nimmt. Und dann natürlich so diese Verantwortung, die einem plötzlich so zugeschoben wird. Mhm. das verlagert so wahnsinnig viel in der Gewichtung, wie die man so vorhin so hatte, was so beruflicher Ehrgeiz oder auch Druck, den man sich selber macht und so. Das hat sich schon sehr gelegt danach. Es war schon, ich habe mich schon sehr viel eigenartig freier gefühlt. Für den Moment war das schon erstmal so ein, ja, eine heilende Fokusverschiebung war das schon.
Vielen Dank, Elias.
Na, gerne doch.
Das war's schon fast hier bei Plus Eins. Ich fand total auffällig, dass du diese super intensive und auch wirklich ja dramatische Geschichte mit so viel Lachen erzählen konntest, was ich bei dir generell sehr genieße. Aber war das ein Weg, den du erst finden musstest? Warst du in dem Moment, als du das erlebt hast, nicht auch einfach wahnsinnig ängstlich und betroffen? Oder
na, klar.
Fängst du die Gags schon auf dem Flur zur Not-OP ein?
Nein, um Gottes Willen. Nein, na klar, also ich hatte viele ängstliche Momente. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich einfach die Art und Weise, damit umzugehen. Und das hilft natürlich total, sowas in ein anderes Licht für sich selbst zu rücken. Weil was anderes, wenn man ehrlich ist, bleibt dann einem in dem Moment fast nicht übrig.
Naja, aber toll, wenn man es machen kann.
Ja, natürlich.
Bleibt für uns an dieser Stelle nur noch eine Frage. Wie kocht man das weltbeste Risotto? Ich hatte den Eindruck, man muss einfach wahnsinnig viel rühren. Und
ja,
war auch so.
Risotto ist Arbeit.
Und sehr viel Käse und Weißwein.
Vorsicht.
Oder habe ich den Weißwein nur getrunken, als du ihn gerührt hast?
Bestimmt. Das gehört natürlich dazu. Naja, was braucht man? Zwiebeln, Gemüsebrühe, Risotto-Reis, das wird schön angebraten alles. Ja? Die Zwiebeln anbraten, dann den Reis rein, bis er glasig ist, dann ablöschen mit Weißwein. Nicht zu viel, ist immer so, dass es gerade bedeckt
lieber
ist.
Lieber ein Schlückchen ins Glas, liebe Hörerinnen und Hörer.
Lieber ein Schlückchen mehr ins Glas. Immer schön bedeckt halten, bis es anfängt, unten anzukleben und dann die nächste, dann nachschütten, Gemüsebrühe und so weiter rühren, bis es halt bissfest ist. Bissfest muss es sein.
Und es schmeckt wahrscheinlich nirgendwo so gut als irgendwie im strömenden Regen auf einem Campingplatz mit Freunden.
Natürlich.
Es war auf jeden Fall sehr schön, dass du hier warst.
Ja,
vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut.
Elias Ahrens war hier zu Gast bei Plus Eins. Bleibt von mir noch ein Hinweis, dass wir uns immer auch freuen, von Ihnen zu hören. Melden Sie sich mit Fragen, Kritik, Anregungen bitte per Mail an plus1@deutschlandradio.de. In der nächsten Woche sind wir wieder hier, natürlich. Dann begrüßt Sie hier die Kollegin Caro Corneli. Mein Name ist Otz Trigger. Ich sage danke, machen Sie es gut, auf Wiederhören und tschüss.
Tschüss.